Carmel Zoom mit Mud auf Flux FM am Montagnachmittag. Die Künstlerin, die wir gerade hörten, ist jetzt bei mir im Studio. Ich sag schon mal schönen guten Tag und hallo.
Hallo, hallo.
Carmel wurde als Tochter kongolesischer Eltern in Russland geboren. Mhm. Witzigerweise ist in Frankreich groß geworden, lebt und arbeitet mittlerweile aber auch schon seit 8 Jahren in Berlin und hat im letzten Jahr ihr Debütalbum Squamat via Sprengstoff veröffentlicht. Das ist das Label, dem auch Soki oder Faulenzer angehören. Jetzt ist sie, wie gesagt, hier bei mir im Studio und wir quatschen ein bisschen über die Notwendigkeit politischer Musik und die Notwendigkeit antirassistischer Kunst in Zeiten wie diesen. Wir sprechen über ihre Erfahrungen innerhalb der deutschen Musikszene und der deutschen Gesellschaft unter Umständen auch. Wir reden ein bisschen über kongolesische Popmusik und das Dancehall-Genre und vieles, vieles mehr. Herzlich willkommen, bienvenue nochmal,
Merci
Carmel.
Beaucoup.
Ça va?
Oui, ça va. Jetzt geht's mir ganz gut, ja.
Sehr schön. Ich habe es in der Anmoderation schon erwähnt, du bist in Russland geboren und in Frankreich aufgewachsen. Deine musikalische Sozialisation, aber die hat stattgefunden in Heidelberg.
Mehr oder weniger. Also ich hatte schon in Frankreich begonnen, Musik zu machen, ja, aber viel mehr in Heidelberg, weil ich da als Studentin gekommen bin. Ich war Erasmus-Studentin, mhm, und wirklich so mit Soundsystem so mehr, so da habe ich wirklich wirklich losgestartet. Mhm. Also in Frankreich war ich mehr so Background-Sängerin oder so und da habe ich auch so viele Soundsystems kennengelernt und unter anderem die Ari Revoltes.
Ah, cool.
Also coole Freunde von mir mittlerweile. Aha. Und genau. Und ja.
Aber in Heidelberg hast du dann quasi die ersten entscheidenden Schritte in Richtung Solo-Karriere gemacht, kann man so sagen,
würde
oder?
Würde ich so sagen, so, genau.
Und wann hast du festgestellt, dass es auch wichtig ist für dich als Künstlerin, auch politische Inhalte zu formulieren und zu transportieren in deiner Musik? Denn das ging ja, glaube ich, in Heidelberg auch ungefähr los, dass deine Musik quasi...
Eigentlich nicht. Also eher so in Frankreich, also im Moment, wo ich, also ich habe genau begonnen, mit Reggae-Musik zu machen, mhm, und damals in den 90er, es gab viele schulenfeindliche Musik so in,
ja,
der Regel.
In der Dancehall-Szene.
Genau,
auch, ja.
Und genau, und dann habe ich langsam begonnen, wirklich zu verstehen, worum es geht in den Texten. Und das war für mich so die Entscheidung, entweder höre ich diese Musik gar nicht mehr, mhm, oder ich mache meine eigene Musik und versuche, genau. Und mein erster Text, es ging genau darum, so, genau, genau diese gegen Homophobie in Reggae. Mhm. Und, genau. Das war nicht für mich der Schritt, wirklich so als Singe, so, also wirklich allein mein Ding zu machen, ja, und eigene Texte zu schreiben. Und
ja. Und damit hast du dich aber eigentlich auch zurückbesonnen auf die ursprüngliche Kraft des Reggae und des Dancehall, der ja, die ja beides, waren ja beides Genres, die durchaus eine politische Message hatten und eben nicht nur über Sex gesungen haben, wie es ja auch heute auch immer noch oft der Fall ist bei vielen Künstlern und Künstlerinnen, oder die im schlimmsten Fall sogar Homophobie oder homophobe Ideen transportiert haben. Da hast du dich ja quasi zurückbesonnen auf die ersten Entwürfe.
Ja, ich glaube, wenn man Hip-Hop oder Reggae, Dancehall mag, also macht generell, also oft hat man dann was zu sagen, mhm, so, also ich glaube, man hat immer was zu sagen, auch wenn man über Liebe singt.
Ja.
Aber ja, also ich glaube, also ich denke, wenn man Reggae macht, muss man so auch politische Texte haben. Mhm. Also es gehört einfach dazu.
Mhm. Jetzt bist du seit 8 Jahren oder ein bisschen länger schon in Berlin. Mhm. Wie hat die Stadt nochmal deine Musik oder dich als Künstlerin geprägt? Hat sich da nochmal was verändert oder bist du jemand, der sagt, bei mir ist im Prinzip egal, wo ich arbeite, mhm, es kommt immer was Ähnliches beim Arbeiten heraus?
Eigentlich, ja, auf jeden Fall hat es mich sehr geprägt. Also ich mache immer wieder Reggae Dancehall, aber ich habe auch unter anderem auch so früher Drum and Bass gemacht, ja, oder ich war mehr auf House-Partys und da habe ich auch gesungen. Aber seitdem ich in Berlin bin, dann hat mich elektronische Musik sehr geprägt. Also am Anfang mochte ich das überhaupt gar, ja, nicht. Also ich mochte immer House-Musik und Techno,
ja,
aber mit elektronischer Musik konnte ich nie so wirklich was anfangen. Und dann habe ich langsam begonnen, so mit elektronischen DJs zu arbeiten oder DJs. Und genau, und jetzt meine Musik, so also die... die Platte, die ich vorbereite, wird eher mehr in Richtung Bassmusik gehen, so,
okay,
also diese Mischung auch so Afrotech, also, genau.
Ah, sehr schön. Also. Das ist aber eine typische Entwicklung, von der eigentlich jeder Musiker, jede Musikerin in Berlin berichtet, so, ich wohne jetzt seit 5 Jahren in Berlin und plötzlich ist meine Musik ein bisschen elektronischer geworden.
Ja,
aber in Frankreich gibt's ja auch eine große House-Szene, aber das ist natürlich nochmal ein anderer Schnack, nicht so kühl, nicht so hart vielleicht wie in Deutschland.
Wir haben irgendwie auch nicht so viel Wahl, ne? Also. Man hört sowieso die ganze Zeit die Musik und das ist auch sowieso auch eine Entwicklung der Zeit. Also ja. Die Welt, in der wir leben, ist immer mehr, also ist immer technoider und ich glaube, das ist normal, dass es auch uns geprägt.
Ja.
Und also ich meditiere auch und ich habe auch zum Beispiel, ich mag auch elektronische Musik hören, wenn ich meditiere. Also aha. Das ist doch, genau, das kommt auch zusammen.
Sehr schön. Du hast ja mit zwei, drei verschiedenen oder mit einem Produzenten, der auch aus dem Sprengstoff-Label-Umfeld kommt, an diesem Debütalbum gearbeitet, hast da aber auch schon die ersten Tracks selber produziert. Wie ist das bei der Musik, die jetzt kommen wird von dir in nächster Zeit? Hast du da mehr selbst produziert oder hast du mit jemandem zusammengearbeitet?
Also genau, beim ersten Album habe ich nur ein Beat selber produziert. Das war der Anfang für mich. Und bei dem zweiten Album, also werde ich die Hälfte machen. Vielleicht mehr, aber das ist, also ich habe schon begonnen. So, also es gibt schon fertige Sachen und also ich glaube, also für mich hat es mich immer ein bisschen gebremst, also immer auf die Musik von anderen zu singen. Also es ist immer schön, aber das ist irgendwie dann eine Kollaboration. So. Ich habe mich immer, auch wenn ich meine Texte schreibe und meine Melodien habe, habe ich mich immer ein bisschen als Interpretin gefühlt. Und also ich habe mich auch in meiner Kreativität sozusagen ein bisschen gebremst.
Ja.
Und deswegen für mich muss ich irgendwann auch meine eigene Musik produzieren.
Ja. Genau. Und das ist ja dann auch im Endeffekt ein Schritt, der dazu führt, dass man noch mehr seinen eigenen Kram macht und noch weniger den Kram, den sich andere Leute mit ausgedacht haben. Das ist ja auch was, was durchaus erstrebenswert ist, oder? Als Künstlerin.
Also ich will trotzdem, also sowieso als Dancehall-Künstler, Künstlerin, gehört da, also man arbeitet immer mit anderen.
Ja.
Ich werde immer wieder mit neuen Produzenten, also mit anderen Produzenten arbeiten, aber ich, also für mich, naja, ich würde gerne trotzdem weiterkommen und mich einfach mehr ausdrücken und dafür brauche ich einfach meine eigene musikalische Welt zu entwickeln.
Ja. Genau. Und hast du da jetzt ein kleines Home-Studio aufgebaut, in dem du arbeitest?
Ja, zu Hause mein kleines, mit meinem Computer und bla bla. Und
ja.
Ich glaube, ich habe auch bemerkt in den Jahren, dass ich auch zum auch ein bisschen Nerd bin, so, ne? Wie sagt man, Nerd?
Ja.
Also ich mal gern so stundenlang an meinem Computer. So
ja. Lost in Music.
Genau.
Ja, sehr schön. Aber ich meine, das Gute ist ja, dass in den letzten 10, 15 Jahren eine Entwicklung stattgefunden hat, die einem das als Künstler und Künstlerin ermöglicht, da auch selbst Hand anzulegen, denn die Produktionsmittel sind ja viel erschwinglicher geworden. Es ist nicht mehr so teuer wie vor 10 bis 15 Jahren. Vor 20 Jahren oder so hätte man ein richtiges Studio buchen müssen, wenn man eine Platte aufnimmt und hätte Zehntausende von Euro in die Hand nehmen müssen.
Ja.
Oder damals noch Mark von mir aus. Mhm. Ne? Heutzutage ist es ja ein bisschen einfacher geworden.
Ja, also man kann mit wenigen Mitteln auch was machen. Und ich ermutige auch Menschen, so auch mit wenig wie möglich zu beginnen. So, ne? Also man braucht nicht so viel denn das teuerste Software zu kaufen oder teuerste Maschinen. So erstmal beginnen mit das Wenige, das man hat und zugucken und dann, ja. Na.
Ich bin jetzt schon gespannt auf dein neues Material. Wann das rauskommen wird, das besprechen wir gleich noch.
Okay.
Wir hören aber jetzt zwischendurch nochmal ein Stück, das schon fertig ist, und zwar den Track In the Club. Carmel Zoom nochmal auf Lux FM. Sie wird nach dem Song immer noch bei mir im Studio stehen. Wir werden noch eine kleine Live-Performance kredenzen und wir verlosen auch noch Tickets für ihr nächstes Konzert am 2. April in der Köpi. Carmel Zoom In the Club. Zoom mit In the Club. 15 Uhr und 23 Minuten. Hört die Morning Show am Nachmittag auf Flux FM. Carmel ist immer noch bei mir im Studio und wir quatschen noch ein bisschen über upcoming material und aber auch über ihre Erfahrungen innerhalb der Musikszene Berlins. Wir haben jetzt gerade schon gehört, dass du in verschiedenen Sprachen textest. Englisch, Französisch wird da untergebracht. Wie entscheidest du, wann du welche Sprache verwendest? Ist das so ein, kommt das spontan zustande oder?
Das kommt spontan zustande.
Also wenn der Beat losgeht, dann guckst du mal, was rauskommt.
Genau, was für Wörter kommen, was für Melodien und genau.
Ich bin ja ganz neidisch darauf, dass du eben auch auf Französisch texten kannst, denn ich finde Französisch ist eine tolle Sprache, um Gesangsmelodien zu entwickeln oder eben auch um eine Gesangsmelodie auszumachen. Denn die Phonetik der Sprache spielt ja schon mit in die Melodie hinein. Das ist Französisch echt.
Ja, aber ich glaube, das ist so bei allen Sprachen, es hängt davon ab, wie man sich selber in der Sprache fühlt. Also ich hatte mal probiert, auf Deutsch ein Lied zu machen, dieses Lied über Uri Diallo.
Aha.
Aber ich habe es nie geschafft, es so wirklich auszusprechen, korrekt auf Deutsch.
Hast du das nicht auch mit Ari Revolte zusammen
genau,
gemacht?
Genau, und mit dem Soke. Und deswegen habe ich sie eingeladen, mir zu helfen. Mhm. Genau, dann habe ich doch auf Französisch gesungen und sie auf Deutsch. Und Französisch, also Deutsch und Englisch, genau. Ja. Weil also für mich war es wichtig, dass es auch auf Deutsch gesungen wird, weil das ist ein deutsches Thema sozusagen. Ja. Aber genau, aber ich habe es nicht geschafft, es richtig auszusprechen.
Was aber nicht schlimm ist, finde ich. Wir erinnern uns an die von uns heißgeliebte Band Stereo Total mit François Cactus am Gesang, die ja auch eben mit französischem Akzent singt. Das kann ja auch was Schönes sein. Aber ich verstehe schon, was du meinst.
Also ich hatte auch den Text ganz kompakt geschrieben. Mhm. Also ich glaube, wenn ich würde ich normal auf Deutsch einen Text schreiben, würde ich dann mir mehr Zeit lassen. So. Mhm. Genau, zum Singen.
Jetzt hast du Soki schon erwähnt, die ist dann auch quasi mit dafür verantwortlich, dass dein Debütalbum bei Springstoff erschienen ist, nehme ich an.
Ah, nee, ich habe Soki gesagt, also Soki ist ein anderer Künstler von Springstoff.
Ah, alles klar.
Genau. Genau. Und was war deine Frage?
Wie du bei Springstoff gelandet bist?
Es ist so, seitdem ich in Deutschland lebe, so seit 15 Jahren, also eigentlich damals war ich studentisch und mehr auf mein Studium konzentriert, aber ich wurde immer wieder eingeladen, auf Soli-Partys zu singen, mhm. genau. Und so wurde ich so bekannt, dass ich gerne mithelfe, indem ich Musik mache. Und so haben sie mich einfach von mir gehört, glaube ich, an. Mhm. Genau, weil ich einfach in dieser Szene sozusagen war und.
Ja, ein sehr interessantes Label auf jeden Fall, Springstoff. Jetzt findet derzeit im Moment jetzt gerade vor unserer Haustür blöderweise in der deutschen Gesellschaft so ein Rechtsruck statt. Es gibt wieder rassistische Vorurteile, die an den Tag kommen. Es gibt traurigerweise wieder Rassisten auf dem Vormarsch. Wie erlebst du diese derzeitige Situation? Bist du im Alltag rassistischen Vorurteilen ausgesetzt? Erlebst du Rassismus oder bewegst du dich in Kreisen, in denen das glücklicherweise nicht tagtäglich zumindest ein Thema ist für dich?
Also erste Frage, wie ich das erlebe, finde ich also besonders in Deutschland ganz traurig. Also als ich früher vielleicht war ich auch ziemlich naiv, als ich nach Deutschland gezogen bin, hatte ich den Eindruck, dass im Vergleich zu Frankreich, dass man sich aufgrund der Geschichte sich mit dem Thema, sag mal, besser auseinandergesetzt hat. Mhm. Und eigentlich mittlerweile, vielleicht ist das doch nicht mehr der Fall. Dann, ob ich selber Rassismus erlebt habe, ja, aber Rassismus hat auch viele Gesichter und deswegen ist man leider nie wirklich davon geschützt. Auch, ich habe auch Rassismus auch in antirassistischen Milieus schon mal erlebt. Das ist die Problematik, dass man, also ich glaube, wir sind alle, also nicht, dass wir alle Rassisten sind, aber wir haben alle Vorurteile. Und der Unterschied ist das, ob man, also wenn ich dich sehe, ich bin schwarz, du bist weiß, ob ich dann deswegen einen Unterschied mache, ob ich mich dann anders zu dir benehme, weil du weiß bist, oder ob ich mich positiv oder negativ anders behandle. Ja. Und das ist der Unterschied. Und zum Beispiel, ich glaube, das Ding ist, man muss einfach offen sein, egal ob man sich selber als nicht rassistisch oder als rassistisch, also wenn ich zum Beispiel, wenn du zu mir zum Beispiel vorwirfst, dass ich dich anders behandle, weil du anders aussiehst als ich, dass ich offen bleibe, dass ich das nicht, oh nein, du hast gesagt, ich bin Rassist und so. Also ich glaube, das ist echt dieses Problem von Offenheit und Selbstbewusstsein. Wir haben alle Vorurteile, wir müssen uns damit konfrontieren und offen, und es ist auch eine Empathiefrage, dass ich auch empfinden kann, also genau.
Ja, was der andere fühlt ein bisschen, ja, das auf jeden Fall. Und was du sagst, finde ich auch richtig, dass zumindest das Bekämpfen von Vorurteilen ist ein aktiver Prozess, ja. Man kann nicht sagen, ich bin ein vorurteilsfreier Mensch und gehe vorurteilsfrei durch die Gegend, sondern man muss gucken, welche Verhaltensweisen bei mir selbst sind unter Umständen von Vorurteilen begründet oder durch Vorurteile begründet. Und dann muss man eben gucken, dass man diese Vorurteile durch Nachdenken und durch Recherche unter Umständen entkräften kann.
Ja, aber das ist dann einfach normal. Also ich glaube, würde man keine Vorurteile haben, dann musste man in allen Ländern der Welt mindestens ein Jahr gelebt haben und 100 Sprachen gesprochen haben.
Ja.
Und es gibt in einem Land auch 100 Regionen. Also das geht einfach nicht. Man muss einfach dafür offen, also damit es einfach akzeptieren. Und ich glaube, das ist auch diese Emanzipatorische, es gehört auch dazu, dass man als Mensch, ich bin Mitte 30, ich habe noch nichts vom Leben verstanden. Das wird mit der Zeit kommen. Ja. Also, und Also es ist auch was das Spannende, dass man weiß, okay, ich werde lernen und ich werde immer offener bleiben, also ja. werden. Und das ist aber, ich finde, das ist nicht negativ, wenn ich merke, dass, ja, ich muss noch lernen. Das
ja.
ist eben was das Leben schön macht.
Ja, und das finde ich finde es total richtig, dass du sagst, dieses Offensein und Offenbleiben ist halt voll der aktive Prozess, den man eben. Selbst immer wieder antriggern muss. Das passiert nicht von selber und man ist nicht unter Umständen nicht so geboren, auch nicht, nee. Wenn man in der liberalsten Familie der Welt
eben, also das wurde. Ist auch, also zum Beispiel für mich ist es klar einfacher, weil ich bin sowieso als schwarzer Mensch in einer weißen Gesellschaft also aufgewachsen, deswegen ist natürlich für mich einfacher, das zu erkennen. Mhm. Trotzdem habe ich auch Vorurteile und trotzdem muss ich auch damit ja. dann dran arbeiten.
Aber was deine Beobachtung ist, die finde ich, kann ich leider bestätigen, ist, dass es in den letzten 15 Jahren durchaus schlimmer geworden ist mit dem Rassismus in Deutschland. Denn ich hatte auch das Gefühl, dass es um die Jahrtausendwende hatte man kurz mal sozusagen das Feeling, dass so Nazi-Zusammenkünfte oder halt ganz schlimm offen ausgelebter Rassismus, dass das so langsam im Rückschritt begriffen ist, dass das langsam verschwindet. Und jetzt ist es leider mit voller Wucht zurückgekehrt in die Gesellschaft.
Warum ist das so, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, also eine Erklärung dafür wäre vielleicht die wirtschaftliche Krise. Keine Ahnung, dass es immer viele Leute, die sich vielleicht vom deutschen Staat ein bisschen vergessen fühlen und den Eindruck haben, dass Ausländer vielleicht mehr bevorzugt werden. So. Ich glaube, das große Problem, also am Rassismusproblem ist, also wir werden dazu, als Menschen werden wir auch so erzogen zu denken, es gibt knappe Ressourcen auf dieser Welt. Meine Bedürfnisse, wir haben alle dieselben Bedürfnisse, Essen, ein Dach auf dem Kopf zu haben. Und das Problem ist, dass man oft denkt, dass diese Bedürfnisse nicht gestillt oder nicht zufriedengestellt werden können, weil es andere gibt, die vielleicht also für diese Bedürfnisse mit mir in Konkurrenz stehen. Ja. Und dann, klar, das ist Erziehungssache, das ist auch
eine politische Sache auf jeden Fall.
Genau, politische Sache, ja. was die Medien auch vermitteln.
Ja.
Und wenn man nicht... wenn man nicht so viel reflektiert, dann klar ist es, wird man sehr schnell manipuliert.
Ja.
Und man fühlt sich immer bedroht von anderen, genau.
Ja, fear is the mind killer, kann man auch sagen, ja.
Eben.
Inwiefern kann aber der Kunst vielleicht entgegenwirken? Du machst ja, wie gesagt, deinen Mund weit auf, wenn es darum geht, Position zu beziehen, auch in deiner Kunst. Inwiefern hat die Kunst da die Macht, was zu ändern? Und was wünschst du dir vielleicht auch von anderen Künstlern und Künstlerinnen in Deutschland in Zeiten wie diesen? Sollten da noch mehr Leute vielleicht sich noch deutlicher positionieren oder... Was würdest du dir wünschen oder wie weit ist die Kunst da in der Lage, was zu ändern?
Ich finde, es ist sehr, für mich war es immer ein Problem, einerseits nicht als Besserwisser dazustehen, ne? Und inwiefern kann man auch mit Musik Leute wirklich erreichen? Also ich habe zum Beispiel probiert mit diesem Lied in the Club, kurz gesagt, ich versuche zum Beispiel in Dämling, versuche ich mich in der Position von einem Flüchtling hineinzuversetzen, der in seinem Boot ist und so. Und ich habe versucht, Gefühle zu vermitteln. Ich glaube, das Problem ist, also jeder weiß, was passiert, so. Das Problem ist eher, es ist immer ein Empathieproblem.
Ja.
Ob die Leute sich dafür betroffen fühlen oder Empathie dafür entwickeln, ob man sagt, das ist mir völlig egal,
ja.
Ich mache selber mit.
Ja.
Genau, aber ich glaube im Moment generell, ich habe trotzdem den Eindruck, dass andererseits gibt es immer mehr Rassismus, aber andererseits sind die Leute immer mehr, es gibt auch immer mehr Offenheit dafür.
Ja.
Also ich glaube, man kann heutzutage nicht mehr die Augen geschlossen halten, einfach vielleicht mehr machen und vielleicht mehr miteinander machen, also vielleicht mehr und auch vielleicht auch aufhören, manchmal, das mache ich selber, also alle zu beurteilen, zu denken, ich habe Recht und die anderen nicht, sondern offener zu sein und genau, und auch aktiver, wirklich konkret.
Also Empathie ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Punkte, da gebe ich dir vollkommen recht. Und eben auch das Interesse für den Gegenüber als Mensch. Denn was ja auch in letzter Zeit ganz oft passiert beim Thema Geflüchtete, ist, dass über Geflüchtete ganz viel gesprochen wird. Aber mit den Geflüchteten reden nur ganz wenige. Die kommen viel zu selten zu Wort. Das haben wir hier bei Flux FM auch schon versucht zu ändern, indem wir eine Rubrik aufgemacht haben, in der quasi Geflüchtete ihre Geschichte mal erzählen, damit man eben merkt, okay, so weit ist das gar nicht weg von meiner Story. Könnte auch meine Geschichte sein. Auch ich habe eine Familie, die ich vermissen würde, wenn ich jetzt hier abhauen müsste und so weiter und so fort. Also Empathie ist wahrscheinlich wirklich der Schlüssel. Vielleicht muss man das in der Schule unterrichten, das Fach Empathie.
eigentlich, ja, aber ich glaube, das ist auch das Problem, dass, also Empathie klingt auch ganz neutral, aber ich glaube, wir sind auch in einer Welt, wo lustigerweise positiven Werten wie Liebe und Freundschaft, alles wird ein bisschen so negativ da, also komischerweise negativ dargestellt.
Ja,
also
fucking Hippies-mäßig.
Eben, ja. Also das ist ein bisschen auch schade, ne? Also das ist cool, so aggressiv zu sein und
businessmäßig, ja.
Vielleicht businessmäßig ist gut, ja, zu sagen, aber.
Also es ist gut fürs Business, aggressiv zu sein und gefühllos sozusagen. Gut für den Kapitalismus, die Gefühle abzustellen. Das ist unter Umständen schon ein bisschen so. Und eben deswegen hat dann das lieb und empathisch sein und das Liebe verbreiten hat dann so eine negative Konnotation. Und
dann kommen wir wieder zu dieser Bedürfnisgeschichte. Ja. Das ist besser, genau, wenn man über jeder denkt, dass ja, wir müssen miteinander konkurrieren und nicht zusammen sein und nicht uns untereinander solidarisieren, weil dann... Ja, dann bricht alles zusammen.
Ja, totaler Quatsch eigentlich, ja. Das müsste halt auch noch mehr Leuten klar werden. Wir haben jetzt kurz deine Platte schon erwähnt, um nochmal kurz auf die Musik zurückzukommen. Die ist vor einem Jahr ungefähr rausgekommen, deine Debütplatte. Wie weit bist du jetzt mit dem neuen Material? Wann kann man sich über neues Material freuen von dir?
Anfang 2017, okay. Genau.
Sehr schön. Gut, dann spätestens wirst du uns nochmal besuchen kommen oder vielleicht auch im Juni, da hast du ja nochmal ein Berlin-Konzert anberaumt. Jetzt fährst du am 2.4. spielst du in der Köpi, danach fährst du erstmal in den Senegal und spielst da in Dakar.
Ja, ich freue mich, ich war noch nie im Senegal und wow. Das wird total schön.
Sehr schön. Ich würde am liebsten Tickets verlosen für die Show in Dakar mit Flugtickets hin und zurück, das wäre super.
Das könnte man eigentlich machen. Also ich spiele unter anderem beim Goethe-Institut.
Aha.
Vielleicht könnte wir das arrangieren.
Sehr schön. Also wer zufällig in Dakar ist in den nächsten Wochen, der kann jetzt auch anrufen und sich Tickets sichern für die Show von Kamelsu. Am 29. April im Goethe-Institut in Dakar im Senegal. Ich glaube, dass es wahrscheinlicher ist, dass Leute zuhören, die im April hier in Berlin sind. Am 2.4. spielst du in der Köpi.
Genau.
Dafür können wir jetzt Tickets verlosen und die könnt ihr haben unter der 030 2000 9000. Berlin 2000 9000 ist die Nummer zum Glück. Kamelsu spielt in der Köpi am 2. April und wir haben Tickets für euch, die wir verlosen dürfen. Jetzt hast du noch einen Track mitgebracht, den du uns live performen wirst. Und zwar den Track Summer Fire. Da müsstest du den Kopfhörer dafür aufsetzen, damit du den Rhythm auch hörst. Hallo, hallo, hallo. Check one, two. Sehr schön. Ich feuer das Ding einfach ab. Du bist bereit? Kamelsu live auf Flux FM. Am 2.4. spielt sie in der Köpi. Wer dafür Tickets haben möchte, der kann uns jetzt anrufen unter der 030 2000 9000.